Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Ob der Kapitalismus nach wie vor die beste Wirtschafts- und Gesellschaftsform ist, die wir kennen, darüber streiten wir ja gerade. Während die einen sein kaltes Herz beklagen, betonen die anderen seine Verlässlichkeit. Bei uns geht es heute um Auswüchse einer ständigen Optimierung. Die Wiener Ballettakademie, sie hat Schülerinnen und Schüler gedemütigt und in die Bulimie getrieben, um sie für die Konkurrenz zu stellen. Seit gestern liegt ein Bericht dazu vor. Einer, der dem Wettbewerbsdruck einen zweifelhaften Nationalismus entgegensetzt, ist Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Doch allmählich formiert sich Widerstand gegen seinen Wunsch nach Vereinheitlichung. Und vielleicht gilt der 83-jährige Hans Hake deshalb als Künstler der Stunde, weil er sich immer gegen bestehende politische Systeme zur Wehr gesetzt hat. Und das manchmal sogar mit Humor. Mehr dazu gegen Ende dieser Sendung. Und auch unser erstes Thema bewegt sich irgendwo zwischen Ökonomie, Markt und Moral. Denn heute ist ein Tag der großen Fusionen. Die Opel-Mutter PSA tut sich mit dem italienisch-amerikanischen Hersteller Fiat Chrysler zusammen. Und nicht nur Automarken suchen schlagkräftige Verbünde, auch Buchverlage tun das. Bertelsmann übernimmt Penguin Random House, PRH, komplett. Für 675 Millionen Dollar hat das Unternehmen die 25%-Anteile des britischen Mitgesellschafters Pearson übernommen. Künftig wird die Buchgruppe, größte Publikumsverlagsgruppe der Welt, mehr als 300 Einzelverlage auf 6 Kontinenten umfassen. Eine Komplettübernahme also. Holger Heimann, Literaturkritiker und Verlagsexperte. Warum tut Bertelsmann das und kommt diese Meldung für die Branche und für Sie wirklich überraschend?
Na, Sie haben es schon gesagt, es entsteht so der größte Publikumsverlag weltweit, ein Verlag, der eben auch weltweit agiert, also in Europa genauso wie in Nordamerika, in Südamerika und anderswo. Ich würde sagen, das ist nicht überraschend, sondern das hatte sich abgezeichnet. Bertelsmann und Pearson hatten ihre Buchverlagsgeschäfte, also Random House auf der einen und Penguin auf der anderen Seite, schon 2013 zusammengelegt. Und Bertelsmann hatte von Beginn an eine Mehrheit, nämlich 53%. Das wurde dann aufgestockt auf 75%. Und nun zum zweiten Quartal 2020 soll auch der Rest übernommen werden, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zustimmung. Pearson umgekehrt konzentriert sich auf sein Kernbereich Bildung und Schulbuch und da ist Pearson ein Riese.
Und Bertelsmann macht ja nicht nur Bücher, wenngleich der Konzern damit ja einen unglaublichen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro machte. Wie bewerten Sie denn diese Nachricht? Will Bertelsmann jetzt sein Buchgeschäft noch weiter ausbauen?
Na, Bertelsmann macht auf alle Fälle deutlich, dass sie auf das Buchverlagsgeschäft setzen, dass sie da international Erfolg haben wollen und Potenzial sehen. Der Buchverlagsbereich ist ja nur ein Unternehmensteil. Daneben gibt's eine Reihe anderer Sparten. Das Fernsehen zum Beispiel ist noch deutlich umsatzstärker. Die Investition stärkt auf alle Fälle die Position des Konzerns gegenüber einem Händler wie Amazon, der ja auch international agiert, und natürlich auch gegenüber anderen Verlagen, die mit Bertelsmann um Autoren konkurrieren, Bestseller-Autoren zumal.
Ja, Bestseller-Autorin ist Michelle Obama ja gewesen mit Becoming of Age, war ja bei uns auf der Jahresbestsellerliste 2018 auf dem ersten Platz, gehörte auch weltweit mit 10 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Büchern der vergangenen Jahre.
Genau, also mit dem Buch kann man sagen, hat Penguin Random House vor gut einem Jahr vorgemacht, wie sich ein Bestseller generalstabsmäßig planen lässt. Diese Memoiren wurden in 45 Sprachen herausgebracht und es war eben ein enormer Erfolg. Sie sagten es schon, 10 Millionen weltweit, allein in Deutschland wurde 500.000 verkauft. Und da kann man dann eben auch einige Millionen an Vorschuss zahlen, was geschehen ist. Das rechnet sich trotzdem. Und ich denke, wenn dieses Beispiel Schule macht, dann könnte der Konzern andere Verlage, Konzerne im Poker, um gerade die großen Rechte häufiger übertrumpfen.
Jetzt haben wir viel über die Bücher von Bertelsmann gesprochen, aber es gibt ja noch die RTL Group etwa, die zu Bertelsmann gehört. Wird es da vielleicht auch eine engere Zusammenarbeit geben?
Ich denke, davon kann man sicher ausgehen. Es gibt ja eine sogenannte Content-Allianz innerhalb des Konzerns. Da geht es genau darum, herauszufinden, wie sich enger und besser kooperieren lässt zwischen den einzelnen Sparten und Bereichen. Ja, und Bücher als Vorlage für Filme, für Serien, klar, das wird zunehmen.
Wie sieht das denn jetzt auf dem deutschen Buchmarkt aus? Bekommt man jetzt Angst wegen Bertelsmann?
Nee, ich glaube Angst nicht. Also die Konzentration nimmt weiter zu, das lässt sich sicher prognostizieren, aber Bertelsmann mit Penguin Random House dominiert den deutschen Buchmarkt nach wie vor nicht. Es gibt zwei andere große, Holzbrink und Bonnier, mit Verlagen wie Fischer, Rowohlt, Kiepmeuer und Witsch oder Ullstein und Pieper. Und auch Penguin Random House ist ja kein Monolith. Unter dem Dach in München sind fast 50 Verlage versammelt, aber die haben doch ganz unterschiedlichen Zuschnitt. Also Luchterhand ist ein enorm literarischer Verlag, dann gibt es die Unterhaltungsverlage Heine und Goldmann, jetzt ganz neu eben auch den Penguin Verlag. Und die Lektorate dieser Verlage, die agieren durchaus unabhängig. Die Bündelung, die gibt es dann beim Vertrieb. Und das sorgt natürlich für eine enorme Vertriebsmacht. Aber insgesamt ist der deutsche Buchmarkt doch immer noch sehr kleinteilig, sowohl wenn man auf die Buchhandlungen schaut, als auch auf die Verlage. Alles in allem aber wird sicher für die Verlage, zumal für die kleineren, nicht einfacher, Platz in den Regalen im Buchhandel zu finden. Der ist natürlich begrenzt und die Medienkonkurrenz, die ist einfach enorm groß.
Bertelsmann übernimmt Penguin Random House komplett. Und darüber sprach ich mit dem Literaturkritiker Holger Heimann. Vielen Dank. Tanz ist ein wunderschöner Weg zur Selbsterkenntnis. Das sagte die Direktorin der Ballettakademie der Wiener Staatsoper, Simona Noja-Nebühler, vor einigen Jahren. In ihrem Fall, da ging der Satz lange wohl auch auf. Sie trägt das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst und erhielt Preise als Solistin und Preise für ihre Schülerinnen und Schüler. Erfolge, die bei den Eleven mit vielen Strapazen sogar offenbar auch mit Misshandlungen einhergingen. So das Ergebnis einer Sonderkommission, die in diesem Frühjahr von der österreichischen Regierung eingesetzt worden war. Anmerkung dazu von Elisabeth Nehring.
Stellen Sie sich folgende Szene vor. Ein Saal voller Ballettschülerinnen und Schüler. Sie sind jung, begabt, ehrgeizig, gewillt, ihr Leben und ihre ganze Kraft dem klassischen Tanz zu widmen. Die Pädagogin, die das Training leitet, fordert zur Disziplin auf, zur richtigen Armhaltung, zu immer höher gestreckten Beinen. Aber nicht nur das. Sie schreit die Kinder und Jugendlichen an, sie spuckt, sie reißt Einzelne an den Haaren, tritt gegen die Knöchel, während ihre Schülerinnen auf der Spitze stehen. In anderen Klassen werden die Auszubildenden mit Namen und Konfektionsgröße angesprochen. Jeder soll wissen, ob sich der heranwachsende Körper im gewünschten Normbereich befindet. Und einigen wird geraten, mit dem Rauchen anzufangen, um das Gewicht zu halten. Das ist keine Szene aus dem Leben eines russischen Balletttänzers aus dem 19. Jahrhundert, sondern die Realität an der Ballettakademie in Wien. Die erst von der inzwischen zur österreichischen Bundeskanzlerin ernannte Brigitte Bierlein und anschließend von Susanne Reindl-Krauskopf geleitete Sonderkommission hat nun ihren Abschlussbericht präsentiert und darin erschütternde Zustände offenbart. So sei der Kinderschutz in der Ballettakademie grob missachtet worden. Die Kinder hätten Diskriminierungen, Vernachlässigungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen erfahren. Noch recht diplomatisch attestiert der Bericht einigen Ballettpädagoginnen und Pädagogen eine unterentwickelte Kommunikationsstruktur. Bodyshaming, also abwertende Bemerkungen über die Körper der Kinder, sind offensichtlich keine Einzelfälle gewesen. Zwar betont die Sonderkommission, dass es an der Ballettakademie auch zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer gäbe, die wertschätzend mit den Auszubildenden umgingen. Aber zugleich analysiert sie ein weit gespanntes Netz an Fehlern und Fehleinschätzungen. Die gesundheitliche Betreuung sei mangelhaft, die medizinisch-therapeutische Versorgung unzulänglich. Weder gäbe es eine auf die Bedürfnisse von Balletttänzern abgestimmte Ernährung, noch eine kontinuierliche Begleitung durch Ernährungsberater, Psychologen und Physiotherapeuten. Darüber hinaus würde die Gesamtbelastung, die sich aus Training, Proben, Auftritten, Wettbewerben und dem Schulbesuch ergibt, unzureichend kontrolliert. Das heißt, die Kinder sind oft vollkommen überfordert und übermüdet. Der Bericht der Sonderkommission bringt es auf den Punkt. Insgesamt hätte an der Akademie das Bewusstsein gefehlt, dass sie als Institution für die Gesundheit der Kinder im hohen Maß verantwortlich ist, was sich dann als besonders problematisch erweist, wenn, wie in Wien, 80% der Auszubildenden aus dem Ausland kommen und keine familiären Ansprechpartner in der Nähe haben. Die Ursache allen Übels liegt laut Sonderkommission bei der Führungsebene, die intransparent, nicht partizipativ und ohne klare Verteilung von Verantwortungsbereichen funktioniere. Sowohl der künstlerische Leiter, namentlich Manuel Legris, der auch als Chef des Staatsopernballetts fungiert, als auch die Direktorin der Akademie haben sich ganz offensichtlich nicht ausreichend um Kontrolle bemüht, geschweige denn verstanden, warum seit Jahrzehnten in allen Arten von Ausbildungsinstitutionen Qualitätskontrollen, nachvollziehbare Prüfungskriterien und schriftliche Dokumentationen gefordert werden. Das sind zweifellos untragbare Zustände. Man möchte fast so weit gehen, das ganze klassische Ballett so lange zu boykottieren, bis alle Kaderschmieden auf Kindeswohl und menschenwürdigen Umgang geprüft sind. Denn zur nächsten Spielzeit gibt es an der Wiener Staatsoper den großen Führungswechsel. Martin Schläpfer wird dann als Direktor des Staatsopernballetts auch der Akademie vorstehen und hoffentlich, sicherlich, alles anders machen.
Der Abschlussbericht einer Untersuchungskommission attestiert der Wiener Ballettakademie Methoden des Bodyshaming und andere Demütigungen, Elisabeth Nehring kommentierte. Und in Ungarn, da sind in der vergangenen Woche tausende Demonstranten auf die Straße gegangen, um gegen die Kulturpolitik des Landes zu protestieren. Sie hörten davon an dieser Stelle. Anlass dafür ist ein Gesetz, das das ungarische Parlament kurz zuvor gebilligt hatte. Und dieses neue Gesetz ermöglicht es der Regierung, eine größere Kontrolle über die Kultureinrichtungen des Landes zu bekommen. So sollen Theaterintendanten künftig nur eine Leitung mit der Einwilligung des zuständigen Ministers innehaben können, um nur ein Beispiel zu nennen. Außerdem ist ein nationaler Kulturrat geplant. Er soll eine strategische Lenkung, sprich Instrumentalisierung der Kulturinstitutionen ermöglichen. Eine sofortige Umsetzung konnten die Demonstranten immerhin verhindern. Welche Folgen das neue Kulturgesetz nun hat, darüber habe ich mich vor der Sendung mit der Kulturwissenschaftlerin Magdalena Masowski unterhalten. Sie ist Lehrbeauftragte an der Hochschule Fulda. Und meine erste Frage an Sie war, haben die Proteste in der vergangenen Woche denn irgendetwas bewirkt?
Bei der Regierung kaum etwas. Die Regierung hat verkündet, dass der alte nationale Kulturfonds praktisch eingestellt wird, die Wirkung. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Das wurde jetzt aufgeschoben. Das ist das Einzige, aber meine persönliche Meinung ist, dass es nur aufgehoben. Die Wut ist sehr groß allgemein und auch die Angst ist sehr groß, unter Umständen die Arbeit zu verlieren. Die Regierung sorgt seit vielen Jahren, also seit 2010, seit diese Orbán-Regierung an der Macht ist, mit allen Mitteln dafür, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen, in irgendeiner Weise.
Sie haben den Gesetzentwurf ja lesen können. Auf was sind Sie denn da gestoßen? Es heißt ja zum Beispiel, nationale Kultureinrichtungen sollen vom Staat finanziert werden. Gibt der Entwurf da Auskunft über ein Finanzierungsmodell?
Ganz genau. Es geht darum, dass strategisch wichtige nationale Einrichtungen wie das Nationaltheater, die Staatsoper, das Operettentheater, die großen Museen, das Nationalmuseum, Museen der bildenden Künste, die großen Bibliotheken und so weiter von strategischer Wichtigkeit finanziert werden. Also für deren Finanzierung sorgt der Staat. Und ich müsste hier ein Institut besonders hervorheben, nämlich das neue Institut für Ahnenforschung mit dem Namen Institut für die Erforschung des Magyarentums, das mit einer DNA-Analyse dem Ursprung der Magyaren nachgehen will. Es ist schon jetzt auffällig, wie bevorzugt mit Finanzen dieses Institut ausgestattet wird. Das ist also für die Erforschung eigentlich der Blutsgemeinschaft der Magyaren. Und der Begriff Blutsgemeinschaft wird immer wieder und immer öfters auch gehört.
Das erlaubt die ein oder andere historische Parallele, oder?
So ist es. Nach meinen Forschungen gab es sowas nur im historischen Nationalsozialismus, so ein Institut für Ahnenforschung.
In Ungarn beobachtet man ja schon seit längerem eine Tendenz zur Nationalisierung. Die Vereinheitlichung der Kulturlandschaft ist ja auch schon im Grundgesetz festgeschrieben. Das kommt aus dem Jahr 2012. Gibt es denn überhaupt noch kritische Stimmen, die aus den Kulturinstitutionen zu vernehmen sind? Oder ist das so riskant?
Es ist auf jeden Fall riskant. Alle kritischen Stimmen müssen sich dessen bewusst sein, dass sie irgendwie auf irgendeine Weise ihre Stellen verlieren können, dass sie anderen Beschäftigungen nachgehen müssen oder eben das Land verlassen müssen. Das ist auch vielfach der Fall gewesen. Die Regierung übt einen sehr großen Druck aus auf die kritische Wissenschaft, zum Beispiel konnten wir das im letzten Jahr im Hinblick auf die Ungarische Akademie der Wissenschaften sehen oder die Universität Central European University musste das Land zum großen Teil verlassen. Nur einige Fachbereiche sind in Budapest geblieben. So war das auch mit den kritischen Medien. Seit dem großen Wahlsieg, muss man sagen, dieser Regierung ist diese Tendenz immer schon zu beobachten gewesen. Das ist nichts Neues.
Sie befassen sich als Kulturwissenschaftlerin mit ungarischen Wurzeln ja viel mit der ungarischen Kultur und haben sich viel mit der Frage beschäftigt, welchen Kulturbegriff man in Ungarn eigentlich zugrunde legt. Was ist denn das für ein Kulturverständnis? Und sehen Sie da auch Gefahren, die von so einer Politisierung der Kultur in Ungarn ausgeht?
Ja, ich sehe sehr große Gefahren. Ich muss kurz erwähnen, dass diese Verfassung, diese neue ungarische Verfassung seit 2012 in Kraft, während in der Bundesrepublik aus dem ersten Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, alle Strategien abgeleitet werden, steht in Ungarn in der Präambel die Unantastbarkeit der ungarischen, der magyarischen Nation und der blutmäßigen Abstammungsgemeinschaft, der Volksgemeinschaft der Magyaren. Dieser Gedanke der Volksgemeinschaft steht über der Würde der Menschen und daraus ist eigentlich diese große Menschenfeindlichkeit abzuleiten, die in Antisemitismus, Antiziganismus, Homophobie sich ausartet. Das ist also eine sehr gefährliche Tendenz.
Bekommt Ungarn dort keine Unterstützung aus dem europäischen Ausland?
Viel zu wenig. Ich glaube, ich habe nach meinen Forschungen wird das auch viel zu wenig wahrgenommen, was das alles bedeutet. Das ist eine identitäre Vorstellung von Volk und Nation und Volksgemeinschaft. Ich glaube, das wird nicht wahrgenommen. Eigentlich weder in der Europäischen Union noch in Ungarn.
Die Kulturwissenschaftlerin Magdalena Masowski über Ungarns Kurs in seiner Kulturpolitik. Und einer, der von den turbulenten politischen Zeiten plötzlich im Zenit seiner Karriere steht und das mit 83, das ist der deutsche Künstler Hans Hake. Geboren in Köln, sesshaft in New York. Ein politischer Aufklärer und Provokateur. Das New Museum in New York widmet ihm aktuell eine große Retrospektive und die Kunstzeitschrift Monopol, die wählte ihn gerade zum wichtigsten Künstler der Gegenwart. Auch in München ist er jetzt zu sehen, im dortigen Zentralinstitut für Kunstgeschichte in Form einer kleinen Ausstellung. Und die hat Julian Ignatowitsch gesehen.
Wir alle sind das Volk, steht in 12 verschiedenen Sprachen auf der Fahne über dem Eingang zum Zentralinstitut für Kunstgeschichte München.
Als Gedenken an die historischen Ereignisse der Montagsdemonstration kurz vor der Wiedervereinigung. Und hier bekommt das einfach nochmal eine neue Aufladung durch die geschichtliche Anbindung an das Gebäude.
Erklärt Mitarbeiterin Ursula Ströbele, die die Ausstellung konzipiert hat. Der alte, monumentale Nazi-Bau diente der NSDAP als Verwaltungsgebäude. Hier und heute wieder vom Volk zu sprechen, ist durchaus eine Provokation und Warnung. Und typisch für Hake, der mit 83 Jahren plötzlich der Künstler der Stunde ist. Institutionen, Systeme, ihre geschichtliche, linguistische und politische Bedeutung, alles das interessiert ihn, den Aufklärer und Provokateur, schon sein ganzes kreatives Leben lang.
Und Hans Hake ist das ja gewöhnt, fast schon kann man sagen, immer wieder auch auf Kritik und Ablehnung zu stoßen, weil er ja doch immer sehr gezielt recherchiert und oft auch so den Finger in die Wunde legt.
Wie bei seiner Installation im Deutschen Reichstag. Dort lässt der Abgeordnete bis heute ein wildes Biotop über dem Schriftzug der Bevölkerung pflanzen. Die Ausstellung zeigt mit Fotos und Briefen sowie einem der Original-Jutesäcke, in denen die Erde von den Wahlkreisen nach Berlin gebracht wird, wie dieses Kunstwerk selbst zum Politikum und am Ende mit nur 2 Stimmen Mehrheit angenommen wurde.
Es ist eine sehr komplexe Entstehungsgeschichte, die aber auch zeigt, wie sehr diese Thematik doch alle anrührt. Also Hans Hake greift ja auf diese Typografie von Beta Behrens zurück, am Giebel, am Außengiebel des Gebäudes, dem deutschen Volke. Soweit ich weiß, bezieht er sich da auch auf Brecht, der mal sagte, wenn man statt Volk Bevölkerung sagt, dann unterstützt man schon viele Lügen nicht.
Hake sucht sie schon seit den 60er Jahren, die Wahrheit. In seinem Frühwerk, den sogenannten franziskanischen Arbeiten, in Anspielung an Franz von Assisi, machte er regelmäßig auf umweltpolitische Probleme aufmerksam, wie die Verschmutzung des Rheins oder fehlende Kläranlagen in seiner Heimat. Die Ausstellung zeigt zum Beispiel das Krefelder Abwassertriptychon, in dem Hake dokumentierte, welche Firma wie viele Chemikalien in den Rhein pumpte. In eine ähnliche Richtung zielen auch Arbeiten wie All Systems Go, in der Hake einen Vogel zum Sprechen bringen wollte, oder Chickens Hatching, in der er einen Stromkreislauf als Brutanlage für schlüpfende Küken aufbaute. Anspielungen zu Massentierhaltung, Genetik und Kybernetik inklusive.
Und gerade Kybernetik und Systemtheorie sind für ihn ganz wichtig in dieser frühen Zeit, in der er sich sehr stark mit verschiedenen Systemen, mit einer Systemästhetik befasst und eigentlich auch diese klassische Objektästhetik der Bildhauerei ablehnt und sagt, er möchte lieber Arbeiten schaffen, die in der Realzeit ablaufen.
Kunst hat bei Haake immer einen ephemeren Charakter und ist deshalb auch betont Sammler und Markt unverträglich. Viele seiner frühen Arbeiten sind nicht erhalten, wenige kanonisiert und deshalb können auch in der Ausstellung nur Fotos gezeigt werden. Die Mechanismen des Kunstmarktes und die Doppelmoral mancher Kulturinstitutionen hinterfragt er seit Beginn seiner Karriere und hat sich dabei finanziell oft selbst geschadet. 1971 wurde eine geplante Ausstellung im Guggenheim in New York abgesagt, nachdem Haake dort die unlauteren Immobiliengeschäfte einiger Geldgeber des Museums thematisieren wollte. Fast 50 Jahre später ist ein ähnlicher Protest im Guggenheim erfolgreich. Künstlerin Nan Goldin erreichte, dass Spenden der Pharmafamilie Sackler, die an der Opioidkrise in den USA mitbeteiligt ist, nicht mehr angenommen werden.
Und ich glaube, was deutlich wird, wenn man sich diese Früharbeiten anschaut, dass sie sehr, sehr einflussreich sind, auch für die Gegenwartskunst heute. Also wenn wir uns anschauen, es gibt ja so einen ganzen Trend an Eco-Art und Künstlerinnen und Künstler, die sich mit eben ökologischen Themen jetzt auch teils aktivistisch auseinandersetzen. Und ich glaube, dass bei einigen weiß ich es auch, dass Hans Haake da schon eine wichtige Referenzfigur ist.
Ein engagierter Künstlertyp, der in der heutigen Zeit wieder gefragt ist und bewundert wird. Das zeigt die Ausstellung anhand von Fotos, einem Film und diversen Publikationen. Sie erklärt damit auch Haakes späte Wiederentdeckung. Ist mehr, wie passend, Dokumentations- als Kunstschau und auch als Einführung in Haakes Schaffen und Denken, das aufgrund seiner sozial-, institutionen- und umweltkritischen Haltung wieder sehr populär ist, durchaus geeignet.
Julian Ignatowitsch sah die Hans-Haake-Ausstellung in München. Und die Kulturmeldung vom Tage hat jetzt Michael Köhler.
Die Kulturminister von Bund und Ländern haben eine überarbeitete Handreichung für den Umgang mit NS-Raubkunst vorgelegt. Der neue Leitfaden sei sowohl ein politisches Grundsatzdokument als auch eine praktische Arbeitshilfe. Das teilte Carsten Broster, der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, das ist der Hamburger Senator für Kultur und Medien, heute mit. Die Handreichung solle gerade auch diejenigen ansprechen, so Broster, die bisher mit der Thematik nicht oder wenig befasst waren, hieß es. Das Arbeits- und Anwendungsfeld soll also ausgeweitet werden. Die Handreichung konzentriere sich stärker als bisher auf politische Aspekte der Aufarbeitung des NS-Kulturgutraubes. Der Regisseur Michael Haneke, bekannt durch Filme wie Die Klavierspielerin oder Das Weiße Band, erhielt gestern in Wien das große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik. In seiner Laudatio zur Verleihung des zweithöchsten deutschen Ordens betonte der deutsche Botschafter in Österreich, Ralf Beste, dass Haneke als Filmemacher ein Antipode des Popcorn-Kinos sei. Der in München geborene Regisseur war 2018 in den Orden pour le Mérite aufgenommen worden. Ex-Hollywood-Produzent Harvey Weinstein gibt sich nach den Vorwürfen sexueller Übergriffe in New York als mitleiderregende Gestalt und als Kämpfer für die Rechte der Frauen. Infolge eines Autounfalls und einer Rücken-OP kam er schleppenden Schrittes aus dem Gericht. Medienwirksam ging er als gebeugter Mann auf eine Gehhilfe gestützt und sagte der New York Post, wenn es um Frauen geht, verdiene ich anerkennendes Schulterklopfen. Ich habe mehr Filme produziert, bei denen Frauen Regie geführt haben und die sich an Frauenschicksale drehten, als jeder andere. Ich habe das als erster gemacht. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung heute und meint, eine derart wuchtige Form der Realitätsverschiebung sei sogar für einen Hollywood-Produzenten schon ziemlich beeindruckend. Am 6. Januar beginnt der Prozess. Weinstein werden in dem Verfahren von zwei Frauen Vergewaltigung, kriminelle sexuelle Handlung, räuberische sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Mehr als 80 Frauen haben ihn wegen sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt. Recklinghausen erhält die Auszeichnung Außergewöhnlichste Vorlesestadt 2019. Mit 458 Stunden Dauervorlesen habe es die Revierstadt nicht nur ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, sondern auch den Titel Vorlesestadt 2019 gewonnen. Das erklärte die Stiftung Lesen heute in Mainz. An der Aktion beteiligten sich den Angaben zufolge mehr als 870 Vorlesende, die nacheinander unter dem Motto Märchen und Sagen aus klassischen Märchen als auch aus neueren Texten vorlasen.
Michael Köhler, vielen Dank. Das war Kultur heute an diesem warmen vorweihnachtlichen Mittwoch. Nach den Nachrichten bringen Sie dann die Informationen am Abend auf den neuesten Stand. Unter anderem geht es um die Fusion PSA und Fiat Chrysler und um den Kompromiss zum Klimapaket. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Ihnen noch einen schönen Abend.